Ja, liebe Gemeinde, ich danke ganz herzlich für die Einladung, heute Morgen hier sprechen zu dürfen und möchte natürlich auch sehr herzliche Grüße aus meiner Gemeinde Wildeshausen weitergeben. Ja, manchmal dauert das sehr lange, bis man einen Impuls bekommt und sich daraus eine Predigt entwickelt. Also hier jetzt im vorliegenden Fall hat es ungefähr ein gutes halbes Jahr gedauert. Wo der Impuls herkam, da komme ich dann nachher so im Verlauf darauf zu sprechen. Ja, ich habe diesen Impuls so entdeckt, als ich in einer Ausstellung war und dort festgestellt habe oder dort dargestellt wurde, die Bibel besteht aus zwei Büchern. Ja, sagen wir alle, das wissen wir ja alle. Es wurde aber deutlich, damit war nicht das Alte und das Neue Testament gemeint. So, und ich lade euch jetzt herzlich ein, auf Entdeckungsreise zu gehen, ob wir denn diese zwei Bücher, die sich in einem Psalm auch wiederfinden, entdecken. Dieser Psalm 19 ist Grundlage der heutigen Predigt. Ich lese ihn einmal vor. Im Psalm 19 heißt es, einen Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's Gutes der anderen, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Länder und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht, sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ja, liebe Gemeinde, der erste Teil dieses Psalmes beschreibt die Größe und die Allmacht Gottes. Sie beschreibt das, was er wunderbar gemacht hat, wenn wir aufschauen in den Himmel, wenn wir seine Schöpfung betrachten, wenn wir den Sternenhimmel betrachten. Der Himmel verkündigt die Ehre Gottes und seiner Hände Werk, so heißt es am Anfang. Und bevor wir tiefer daran einsteigen, möchte ich daran erinnern, was für ein Weltbild die Leute zur Zeit Davids, als dieser Psalm ja entstanden ist, hatten. Da war, laut derer Meinung, die Erde eine Scheibe. Die Sonne drehte sich um die Erde und es gab eine Kuppel über der Erde. Die hatte einige Löcher und da war Licht hinter und das waren die Sterne. So sah das Weltbild zur Zeit Davids damals aus. Das Universum war also damals zu dieser Zeit in der Meinung der Leute sehr begrenzt. Und es eigentlich endete es an dem Scheibenrand der Erde, da wo die Sonne aufging und wo sie am Ende unterging. Das war das Bild, was die Menschen damals hatten. Sie hatten allerdings auch ein anderes Bild, was den Sternenhimmel angeht. Es gab damals keine Luftverschmutzung, es gab keine störenden Lichtquellen von unten. Also eine Nacht war noch wirklich eine Nacht gewesen. Nicht so das, was wir vielleicht so heute kennen. Es soll ja inzwischen Kinder geben, die in Großstädten wohnen, die haben noch nie in ihrem Leben Sterne gesehen, weil man sie in der Großstadt fast nicht sieht, außer so ein paar andere. Wer aber mal in einer Wüste oder in einer sehr dünn besiedelten Gegend oder im Hochgebirge nachts unterwegs war und einen Sternenhimmel gesehen hat, der kriegt eine Ahnung, was da eigentlich wirklich zu sehen ist und dank moderner Technik, die uns heute ja zur Verfügung steht, über die Weltraumteleskope, wissen wir ja, da ist so viel mehr als das, was wir mit bloßem Auge erkennen können. Und ein solcher Anblick, der führt unweigerlich dazu, ins Staunen zu kommen und sich auch zu Fragen zu kommen, was ist da eigentlich alles dahinter, was kommt da eigentlich noch? Und selbst ein Sternenhimmel, wie wir ihn zur damaligen, zur Zeit Davids oder zur Zeit Abrahams hatten, hat ja nur einen ganz kleinen Bruchteil dessen offenbart, was da wirklich ist. Also im günstigsten Fall heutzutage, wenn man in den Sternenhimmel mit bloßem Auge guckt, und das müsste dann dem entsprechen, was auch Abraham damals gesehen hat, kann man ungefähr zwischen 3.000 und 6.000 Sterne sehen. Also als Gott ihm die Aufgabe gestellt hat und sagt, Abraham, kannst du die Sterne zählen, dann wäre das zwar langwierig gewesen, das wäre aber nicht unmöglich gewesen. Das wäre durchaus zu schaffen gewesen. Man nimmt an, dass ungefähr tatsächlich das Universum aus 70 Trilliarden Sternen besteht. Also wer sich das vorstellen will, das ist eine 70 mit 21 Nullen hinten dran. Also Gott wusste schon sehr genau, dass das mehr war und dass das unmöglich war zu zählen. Wenn man sich das anders auch mal vorstellen möchte, wenn man einen Strand nimmt und jedes Sandkorn ist ein Stern und der Strand hat eine Breite von 200 Metern, was ja schon sehr ordentlich ist, dieser Strand würde mehr als einmal um die Erde herumgehen, er wäre ungefähr 50.000 Kilometer lang. Also soweit mal zur Vorstellung, was man im All da alles, was da so alles herumschwirrt. Wir wissen also heute, dass das Universum in seiner Größe, in seiner ganzen Ausdehnung so viel mehr ist, als das, was die Leute damals wussten. Und eigentlich sollten wir viel eher daran den Schöpfer erkennen, als die Menschen damals. Und wenn wir dann noch weiter darüber nachdenken, wie hochpräzise das alles ausgerichtet ist, dass winzigste Abweichungen in einzelnen Kräften das ganze System, Universum in sich zusammenfallen lassen würden, dass das ins Chaos führen würde, dann müsste sich die Wissenschaft heute eigentlich den Gedanken machen und sagen, es ist völlig unmöglich, dass das in irgendeiner Form von selbst entstanden ist. Ich war letztes Jahr mit meinem Sohn auf einem Seminar, nannte sich Ist der Glaube rational? Das war von einem Ausleger der Bibelschule Brake veranstaltet worden und der war nicht nur Doktor der Theologie, sondern auch Doktor der Mathematik. Und das war also hochinteressant, da einfach mal einzusteigen, ein bisschen. Man kann das errechnen, ob das Universum zufällig entstanden sein kann. Das ist mathematisch und den Physikern ist das möglich, da einen Wert daraus zu entnehmen. Der ist sowas von abstrus, winzig, es geht gar nicht anders. Also es ist hochinteressant, da mal einzusteigen. Und die Frage, woher diese Präzession kommt, dieses Zusammenspiel unterschiedlichster Kräfte und dass das alles funktioniert, ohne einen Wissen, ohne einen Schöpfer, das hat bis heute kein Wissenschaftler glaubhaft darlegen können. Man hat den Eindruck, der Psalmist hat das damals schon eher erkannt als die Menschen heute. Und wenn man sich den Vers 2 nochmal etwas genauer anguckt, andere Auslegungen liest, andere Übersetzungen, da heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. So als ob die Ahnung da ist, das endet nicht an diesem Scheibenrand, an dieser Kuppel. Da ist so viel anderes dahinter. Selbst der Wechsel, der ja beschrieben wird von Tag und Nacht, den wir ja auch täglich kennen, dieser regelmäßige Zyklus, er beschreibt etwas vom Wesen Gottes. Der bekannte Baptistenprediger Spurgeon hat das einmal wie folgt beschrieben. Er hat gesagt, lasst uns den Gott preisen, der uns Freudentage schenkt. Aber lasst ihn uns auch erheben, der uns Lobgesänge gibt in der Nacht. Der Tag gebietet uns, für Gott zu arbeiten. Die Nacht lädt uns ein, in ihm zu ruhen. Der Tag fordert uns auf, jenem Tage entgegenzusehen, der kein Ende hat. Die Nacht predigt uns, der Nacht zu entrinnen, die auch kein Ende hat. Soweit Spurgeon. Als nächstes beschreibt der Psalmist hier in seinen Ausführungen die Sonne, diesen Himmelskörper, der uns überhaupt dieses Leben auf der Erde erstmal möglich macht, der uns Licht schenkt und Wärme. Die Sonne, die bei Aufgängen und Untergängen ja so schön und so romantisch aussieht. Dabei ist die Sonne ein gigantischer Gasball, die eine gewaltige Energie verströmt. Man muss sich mal überlegen, dass jedes Jahr auf der Erde so viel Sonnenenergie ankommt, wie die Menschheit in 10.000 Jahren verbraucht. Und das ist nur dieser ganz, ganz winzige Anteil, der tatsächlich hier auf der Erde ankommt. Wir müssen uns ja mal überlegen, wie viel verströmt sich millionenfach ins Weltall und ist eigentlich zu nichts Nutze. In die Sonne kann kein Mensch direkt blicken. Er würde sofort erblinden. Es kann keiner auch nur eine Sekunde auf der Sonne existieren. Er würde sofort verglühen. Und doch ist es diese lebensfeindliche Umgebung, die uns das Leben hier auf der Erde schenkt, die alles überströmt mit der belebenden Wärme, die jedem die nötige Kraft gibt, Früchte zu bringen, die ein Bild nicht so ein Stück weit umarmt, als liebte die Sonne alle Dinge hier auf der Erde. Und genauso belebt auch die Güte Gottes alle Seelen und ermutigt uns. Und all die Herrlichkeit dieser Sonne ist eigentlich nur ein kleiner Abglanz dessen, was Gott für uns tun möchte. David beschreibt mit seinem Lob hier über die Schöpfung im Grunde nur den sichtbaren Teil, das, was die Menschen damals sehen könnte. Man könnte so viel tiefer auch reingehen in den Bereich der Mikrobiologie, in Photosynthese, an das Leben an sich, wie der Mensch gemacht ist. Ich denke, fürs Erste reicht dieser Ausflug in die Schöpfung, um zu erkennen, wie gewaltig und groß und herrlich das alles ist. Und dann bekommt der Text einen ganz anderen Ton, einen ganz anderen Hintergrund. Wir waren eben noch bei der Sonne, wir waren bei dem Lauf der Sonne und dann springt der Psalmbeter ohne Übergang in das Gesetz Gottes. Und er lobt dieses genau mit dieser gleichen Intensität, genau mit der gleichen Freude wie vorhin die Schöpfung. Und auch hier sollten wir uns nochmal in die Zeit von David zurücksetzen. Als David diesen Psalm geschrieben hat, wo er das Wort Gottes hochhält, wo er seine Gesetze lobt, seine Ordnung, dann reden wir hier nicht von Johannes 3, Vers 16 oder Römer 8 oder ähnliche erbauliche und liebliche Texte, sondern David meint hier schon sehr klar das Gesetz Gottes. Also er redet vom Gesetz, von den 10 Geboten. Aber auch von den anderen Gesetzen, die dem Volk Israel gegeben hat. Der Psalmbeter hat hier bei seinem Gebet die Tora vor Augen, dieses Werk, was so wichtig ist für den jüdischen Glauben und was jeder gute Jude übrigens auswendig kennen musste. Er beschreibt hier, wie das Wort Gottes rein, vollkommen, wie es unverfälscht, wie es perfekt ist. Und ich denke, wir könnten heute darüber nachdenken, meint er wirklich teilweise diese langweiligen Texte aus 3. Mose und anderen, die uns so sperrig vorkommen und sagen, haben die uns überhaupt noch was zu sagen? Ja, das meint der Beter hier. Und ich hatte es schon erwähnt, bringt das genauso mit einer Intensität, mit einem Enthusiasmus rein, wie er vorher das All, die Schöpfung und den Schöpfer lobt. Und wir können dann für eine Ahnung kriegen, was für eine Kraft, was für eine Schönheit, was für ein Schatz das Wort Gottes ist. Es wird hier in dem Text mit den edelsten und süßesten Speisen verglichen. Es wird mit Gold verglichen, was mehrfach eingeschmolzen und gereinigt wurde. Ich zitiere nochmal Spurgeon. Die biblische Wahrheit bereichert die Seele im höchsten Maße. Man beachte, wie das Bild hier an Kraft zunimmt, wie er es schreibt, Gold, feinstes Gold, viel feinstes Gold. Gottes Wort ist das Beste vom Besten, der köstlichste Schatz, nachdem wir mit der Habgier eines Geizhalses, ja wenn das möglich wäre, sogar mit noch größerer Begierde trachten sollen. Da diese geistlichen Schätze edlerer Art sind als bloßer materieller Reichtum, sollen wir sie in der Tat mit umso größerem Eifer begehren. Und ich denke, wenn wir das begriffen und verinnerlicht haben, dann erübrigt sich teilweise ja auch die Frage, muss ich regelmäßig im Wort Gottes lesen? Bringt mir das eigentlich was? Wir können ja mal bei David nachfragen, wenn wir ihm später einmal begegnen, wie er das gemeint hat. Aber wir können ruhig mal in dieses Gesetz reinschauen, was uns vielleicht so ein bisschen komisch vorkommt. Ich denke, bei den 10 Geboten, da gehen wir alle konform, die sind gut, die sind richtig. Aber gilt das auch für Speisegebote, gilt das für Gebote für Acker und Boden? Das ist doch wohl alles etwas überholt, oder? Ich möchte hier jetzt nicht darum werben, dass wir sagen, wir sollten das heute wieder einführen. Aber gewisse Parallelitäten, die wir hier finden zur heutigen Gesetzgebung, die finde ich teilweise schon sehr spannend. Wenn man sich die Speisevorschriften damals anguckt, die Gott dem Volk gegeben hat, und würde das heute einem Ernährungswissenschaftler vorlegen, der würde eines bestätigen, dass das eine gute, ausgewogene und sehr gesunde Ernährung ist, die er vorbehaltlos so empfehlen kann. Eine andere Regel der Gesetze war das Einhalten des Schabbat auch für den Boden, für den Acker. Die Israeliten hatten die Anweisung, 6 Jahre lang sollst du dein Feld bebauen und im 7. Jahr ruhen lassen. Und es wird in den 6 Jahren mehr Ertrag bringen, als wenn man das 7 Jahre lang bebaut und diese 7 Jahre aufaddiert. Jeder Agrarwissenschaftler würde sagen, ja, das ist richtig. Man muss irgendwann mal, muss ein Boden auch mal ruhen. Und von der EU gibt es inzwischen sogar Geld dafür, wenn man das macht. Also so weit von der Praxis scheint das gar nicht weg zu sein. Oder wir gehen mal in 5. Mose und sagen, wie hat Gott sich das denn mit den Schulden gedacht? Er hat das Volk Israel angewiesen, in jedem 7. Jahr soll es ein Erlassjahr geben. Jedem aus dem Volk, von den Nachbarn, dem ich etwas geliehen habe, soll ich es dann, was dann noch übrig ist, die Schulden streichen, dass sich so kein Mensch überschulden kann. Er darf dann keine Rückzahlung mehr verlangen. Wenn wir in das heutige Insolvenzrecht schauen, bis vor wenigen Jahren war das noch so, nach 7 Jahren wurde, wer Privatinsolvenz angemeldet hat, das gestrichen, was dann noch stand, wenn er sich bis dahin wohlverhalten hat. Also wir merken, dass es verschiedene Phasen dieser Texte gibt, wo sagen, das hat Auswirkungen eigentlich bis heute, auch wenn man es anders leben kann. Wenn wir also schon merken, dass solche drögen, solche trockenen, vielleicht langweiligen Texte von David mit edelsten Speisen und mit den wertvollsten Materialien verglichen werden, wie viel mehr können wir uns dann an den Zusagen, an den Aussagen von Jesus erfreuen, die er uns geschenkt hat in seinem Wort im Neuen Testament. Und was ist das Ziel davon? Was erreichen wir dadurch? Ich möchte nochmal Vers 12 vorlesen. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Und ich möchte noch einmal Spurgeon zitieren. Der passte irgendwie gut in diese Auslegungen hier. Er sagte zu diesem Vers, es gibt einen Lohn, und zwar einen großen Lohn. Gott ist uns zwar nichts schuldig, dennoch gibt er uns reichen Gnadenlohn. Die Diener Christi mögen für eine kurze Zeit nur zu verlieren scheinen, aber es wird sich herausstellen, dass ihr Verlust herrlicher Gewinn war. O der Herrlichkeit, die auf uns wartet, die Aussicht darauf ist genug, einem vor Freude die Sinne schwinden zu lassen. Unsere leichte, nur kurze Zeit währende Trübsal ist es nicht wert, mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Herrlichkeit verglichen zu werden, die an uns geoffenbart werden soll. Wir werden einen großen Lohn bekommen, wenn wir dem Worte Gottes folgen. Und ich hatte es schon mal erwähnt, dann erübrigt sich die Frage, bringt mir das was? Bringt mir das was, im Wort Gottes zu lesen, entsprechende Literatur zu lesen, die Gottesdienste zu besuchen, mich auszutauschen mit anderen Christen? Wie sonst soll ich denn wachsen und wie sonst soll ich an diese Verheißung rankommen, wenn ich das nicht mache? Und zum Schluss meine Frage. Haben wir die 2 Bücher gefunden? Sie wurden dargestellt im Museum of the Bible in Washington. Das durfte ich letzten Sommer besuchen mit meiner Familie. Sie werden bezeichnet als the Book of Works und the Book of Words. Also das Buch über die Werke Gottes und das Buch über die Worte Gottes. Und die Ausleger, die die Ausstellung da gemacht haben, gingen davon aus, dass beides unmittelbar zusammengehört. Und dem schließe ich mich eigentlich auch an. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Wir müssen nur ganz am Anfang, mal an den Beginn der Bibel schauen. Der ganze Schöpfungsakt war doch einer des Wortes Gottes. Gott sprach und es wurde. Kraft seines Wortes entstand das gesamte Universum, entstand die Erde, entstand das gesamte Leben darauf. Und mit genau der gleichen Kraft seines Wortes entstand das große Rettungswerk, mit dem wir eines Tages erlöst werden. Und so endet auch dieser Psalm mit den Worten: Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es ist wichtig, dass wir den Herrn im Auge behalten, als ewigen Fels, dessen Treue fest ist, als unseren Erretter, als dessen Liebe sich jedes Tag neu und neu erweist. Der Name unseres Erlösers macht den Schluss dieses Psalms. Der Psalm beginnt mit den Himmeln und er endet mit dem, dessen Herrlichkeit Himmel und Erde erfüllt. Wie die Sonne, die uns jeden Tag mit ihrer Wärme, mit ihrem Licht erfüllt, so umgibt uns Gottes Liebe und seine Gnade und seine Barmherzigkeit jedem Augenblick. Und das wünsche ich jedem von uns, dass er das entdeckt, im Wort Gottes, in seinen Werken. Und wenn du das noch gar nicht entdeckt hast, dann mach dich auf die Suche nach ihm. Dann wird er sich finden lassen in seinem Wort, in seiner Schöpfung. Gott hat gesagt, dass er uns begegnen möchte. Und das wünsche ich uns jedem, dass wir diese Herrlichkeit immer wieder entdecken.